Medellin, Kolumbien, Ende April 1993. Bei René Higuita, dem Nationaltorhüter Kolumbiens, dem Fußballhelden des Landes, klingelt das Telefon. Higuita nimmt ab und hört am anderen Ende eine ihm vertraute Stimme, aufgeregt, verzweifelt. Es ist sein Freund Luis Carlos Molina Yepes, einer der bekanntesten Drogenhändler Kolumbiens. Und der berichtet ihm atemlos, seine Tochter sei entführt worden. Und er suche seit Tagen schon nach einem Weg, sie lebend zurückzubekommen. An die Polizei könne er sich als Drogenhändler natürlich nicht wenden, schließlich würde er sich damit vielleicht sogar selbst ausliefern. Außerdem hätten die Entführer gedroht, seine Tochter sofort zu töten, sollte auch nur ein Ermittler eingeschaltet werden. Carlos Molina hat nur eine Bitte.
Annie, bitte hilf mir.
Und Higuita willigt ein. Und plötzlich steckt der gefeierte Fußballstar mittendrin in einem Kriminalfall. Das Mädchen kommt tatsächlich frei, aber er selbst landet am Ende im Gefängnis. Der Fall René Higuita wirft zahlreiche Fragen auf. Warum vertraut sich ein Drogenhändler ausgerechnet ihm, dem Fußballstar, an? Wie konnte er helfen, die Entführung zu beenden? Und welche Rolle spielte er wirklich dabei? Warum wurde René Higuita schließlich selbst vom Helfer zum Angeklagten?
René Higuita zum Beispiel, von dem man weiß, dass er sogar eine direkte Verbindung hatte mit einigen Mitgliedern von dem Kartell in Medellin.
War René Higuita der Mann, der ein Leben rettete, oder der Mann, der bei einem Verbrechen half?
Das Geschäft mit Drogen, ob das tatsächlich als Drogendealer oder einfach nur als Killer, es war für viele, viele Leute einfach die einzige Möglichkeit, ein dezentes Leben zu leisten.
Die Antworten führen uns mitten hinein in das Kolumbien der 90er Jahre, in eine Welt, in der Fußball, Drogenkartelle und Politik enger miteinander verbunden waren als viele ahnen.
Man nimmt sich, was
man
will. Wilde Gerüchte
entstanden.
Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von René Higuita, dem kolumbianischen Nationaltorhüter der späten 80er und 90er Jahre. Für viele ist er bis heute der verrückteste Torwart der Fußballgeschichte, weil er anders als die Torhüter seiner Zeit nicht nur auf seiner Linie oder im Strafraum agierte, sondern weit ins Feld dribbelte, quasi wie ein Libero spielte. Und Freistöße und Elfmeter, die schoss er auch. Und er fiel immer wieder mit spektakulären Aktionen auf, wie seinem legendären Scorpio-Kick gegen England. Für die Kolumbianer war Higuita weit mehr als ein Fußballstar. Er war ein Nationalheld, Publikumsliebling, einer der bekanntesten Menschen des Landes. Und der Mann, der 1993 als Vermittler versuchte, ein entführtes Mädchen zu retten. Umso größer war der Schock, als Higuita bei diesem Entführungsfall am Ende selbst im Gefängnis landete. Wir rekonstruieren, wie Higuita in diesen Fall überhaupt verwickelt wurde, welche Verbindung ihn mit den Drogenhändlern Luis Carlos Molina Yepes und Pablo Escobar verbanden und warum die kolumbianische Justiz in seinem Handeln keine klare, reine Hilfsaktion sah. Dabei geht es auch um die Frage, wie frei ein Mensch überhaupt handeln kann in einem Land, in dem Fußball, Politik und organisierte Kriminalität längst kaum noch voneinander zu trennen waren. Warum ruft also Carlos Molina in seiner größten Not nicht einen Politiker an, keinen Anwalt, keinen Geschäftspartner, sondern ausgerechnet René Higuita, den Nationaltorwart Kolumbiens? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst das Kolumbien der späten 1980er und frühen 1990er Jahre verstehen. Ein Land im Ausnahmezustand, erklärt mir der kolumbianische Journalist Daniel Martinez, der sich seit Jahren mit der Geschichte des Medellin-Kartells und mit der Geschichte des kolumbianischen Fußballs beschäftigt.
Das Land hat sich überall mit Korruption gefüllt. Es gab nichts, das du irgendwas machen könntest, ohne entweder Geld anbieten zu müssen oder Leute zu drohen, damit sie denn das machten, was du wolltest. Es war ein Land, die fast dabei war, in eine komplette Anarchie zu versinken.
Drogenkartelle liefern sich blutige Machtkämpfe. Richter, Staatsanwälte, Journalisten und Polizisten leben extrem gefährlich. Autobomben erschüttern immer wieder die Städte. Entführungen gehören für viele Kolumbianer damals zum Alltag.
Wir haben immer, bevor einer von uns das Haus verlassen hat, gebetet, weil man wusste nicht, ob man denn zurückkommt. Die Bomben waren unangekündigt und überall.
Und trotzdem erlebt das Land gleichzeitig seine erfolgreichste Fußballzeit.
Das war ein sehr aufgebrülltes Land und die Nationalmannschaft war die einzige Freude von einem Volk, die sehr gestresst lebte.
Atlético Nacional gewinnt 1989 als erster kolumbianischer Verein überhaupt die Copa Libertadores. Die südamerikanische Champions League, wenn man so will, den wichtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents. Die Nationalmannschaft begeistert mit einem modernen, mutigen Fußball. Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Andrés Escobar oder eben auch dieser René Higuita, der besonders aus dieser neuen Generation kolumbianischer Fußballer heraussticht. Er ist ein Torwart, der das Spiel völlig neu interpretiert. Er verlässt ständig seinen Strafraum, dribbelt Gegner aus, eröffnet Angriffe selbst, schießt Freistöße, Elfmeter und spielt oft wie ein zusätzlicher Feldspieler, nicht wie ein klassischer Torwart. Viele Trainer würden bei seinem Stil die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Fans lieben ihn aber genau dafür. Higuita wird zu einem Symbol eines neuen kolumbianischen Selbstbewusstseins. Mutig, spektakulär, furchtlos. Doch mit seiner Bekanntheit wächst auch sein Einfluss. René Higuita kennt nicht nur Fußballer, er kennt Unternehmer, Politiker, Künstler, aber auch Menschen, die weit außerhalb des Gesetzes stehen. In Kolumbien verschwimmen diese Welten nämlich damals immer häufiger. Fußball ist längst mehr als Sport. Fußball ist Prestige, Geschäft, politisches Symbol und für die mächtigen Drogenkartelle von unschätzbarem Wert. Aus anderem Grund, denn für die Kartellbosse war Fußball weit mehr als ein Hobby. Erfolgreiche Vereine brachten Ansehen, verschafften Zugang zu Politik und Wirtschaft. Sie konnten helfen, Geld zu investieren oder auch zu waschen, auf jeden Fall um Einfluss zu gewinnen. Wer ein Stadion baute oder einen Verein unterstützte, wurde in vielen Vierteln nicht nur als Verbrecher gesehen. Engagement im Fußball ließ Drogenbosse in den Augen vieler Menschen wie Wohltäter erscheinen. Und genau deshalb begegneten sich Fußballstars und Kartellbosse damals viel häufiger, als wir uns das heute vorstellen können. Pablo Escobar zum Beispiel, der einflussreiche, ja vielleicht sogar der mächtigste der kolumbianischen Drogenbosse der Zeit, war auf der einen Seite der meistgesuchte Verbrecher Kolumbiens, aber auf der anderen einer der reichsten Männer des Landes. Er trat in vielen armen Vierteln als Wohltäter auf, schuf Arbeitsplätze, gab jungen Menschen eine Perspektive und Freizeitmöglichkeiten, erklärt mir Daniel Martinez.
Das Geschäft mit Drogen war für viele, viele Leute, egal in welche Tätigkeit, ob das tatsächlich als Drogendealer oder einfach nur als Killer für die Drogenbaronen. Es war für viele, viele Leute einfach die einzige Möglichkeit, ein dezentes Leben zu leisten.
Escobar finanzierte Wohnviertel, Straßen, er baute Sportplätze, richtete Fußballturniere aus. Politiker begegneten ihm, Unternehmer ebenfalls, Künstler und eben auch Fußballprofis. Nicht jeder von ihnen arbeitete für Escobar und längst nicht jeder billigte seine Verbrechen, doch viele bewegten sich zwangsläufig in denselben gesellschaftlichen Kreisen. Und genau das machte Kolumbien, machte vor allem Medellin Anfang der 90er Jahre so außergewöhnlich. Die Grenzen zwischen legaler und illegaler Macht waren vielerorts verschwommen.
René Higuita zum Beispiel, von dem man weiß, dass er sogar eine direkte Verbindung hatte mit einigen Mitgliedern von dem Kartell in Medellin.
Das erzählt mir Daniel Martinez. Escobar war der Mäzen von Atlético Nacional, dem Verein, für den René Higuita spielte. Für einen Nationalspieler von Atlético Nacional war es kaum möglich, Pablo Escobar vollständig aus dem Weg zu gehen. Deshalb überrascht Carlos Molinas Anruf auf den zweiten Blick vielleicht doch gar nicht mehr so sehr. Molina sucht einen Mann, der sich zwischen diesen verschiedenen Welten bewegen kann. Und er ist sicher, wenn das jemand kann, dann René Higuita. Doch wer war dieser Carlos Molina überhaupt? Eigentlich heißt er Luis Carlos Molina Yepes, ist Unternehmer und ein Mann, der sich Anfang der 90er Jahre im direkten Umfeld des Medellin-Kartells bewegt. Nach Einschätzung der Ermittler wickelte Molina Geschäfte für das Medellin-Kartell ab und half beim Waschen von Drogengeldern. Zugleich bewegte sich Molina seit Jahren aber auch in der Welt des kolumbianischen Fußballs, wie viele wohlhabende Unternehmer jener Zeit. Und er pflegte eben auch enge Kontakte zu Atlético Nacional, jedem Verein, bei dem René Higuita längst zum Publikumsliebling geworden ist. Und die beiden kennen sich. Und als Molinas 15-jährige Tochter Ende April 1993 entführt wird, steht Molina vor einem Problem. An die Polizei kann er sich nicht wenden, denn damit würde er nicht nur die Entführer gegen sich aufbringen, sondern auch ja, vielleicht seine eigenen kriminellen Geschäfte und Machenschaften offenlegen oder zumindest gefährden. Deshalb sucht Molina keinen Weg über Polizei oder Justiz, sondern über persönliche Kontakte. Über einen Mann, der in Medellins Unterwelt Gehör findet. Und genau hier setzt Molina seine Hoffnung dann auf René Higuita. Der hat nämlich aus seinem guten Draht zu Pablo Escobar nie einen Hehl gemacht.
Viele Menschen haben mich geliebt, aber auch Pablo hat mich geliebt.
Das erzählt Higuita später rückblickend in einem Podcast. Er besuchte Escobar damals, aber auch während seiner Gefängnisstrafe im Knast und schwärmte sogar öffentlich über dessen soziales Engagement, pries ihn öffentlich als Robin Hood Kolumbiens. Für viele außerhalb Kolumbiens klingt das bis heute unfassbar. In Kolumbien war die Wirklichkeit damals aber, wie schon erklärt, deutlich komplizierter. Pablo Escobar war nicht nur der meistgesuchte Verbrecher des Landes, er war auch einer der einflussreichsten Förderer des kolumbianischen Fußballs, investierte Millionen in Vereine und war darüber auch bestens vernetzt, bewegte sich also ganz selbstverständlich in denselben gesellschaftlichen Kreisen wie Unternehmer, Politiker, Künstler und Fußballprofis. Wer die Entführung des Mädchens tatsächlich in Auftrag gegeben hatte, das ist bis heute umstritten. Viele spätere Darstellungen schreiben sie Pablo Escobar zu. Zweifelsfrei belegen lässt sich das allerdings nicht. Unbestritten ist dagegen, dass Escobar zu den einflussreichsten Männern der Unterwelt Medellins gehörte und dass René Higuita ihn persönlich kannte. Genau deshalb setzt Carlos Molina seine Hoffnung auf den Nationaltorwart.
Er hat mich hinzugezogen, um die Sache möglichst schnell zu lösen. Das Mädchen sollte geschützt werden.
Das wird Higuita später sagen. Er soll einen Kontakt herstellen, Informationen beschaffen oder einen Weg zu den Entführern öffnen. Carlos Molina selbst kann diesen Weg nicht gehen, Higuita aber ist bereit, zwischen den Welten zu vermitteln. Was danach geschieht, rekonstruiert René Higuita später selbst mehrfach in Interviews. Carlos Molina bittet ihn also, das Lösegeld zu überbringen. Higuita sagt zu, nicht als Polizist, nicht als Ermittler, sondern als Freund. Nach Higuitas Schilderung übergibt Molina ihm einen Koffer mit dem geforderten Geld. Anschließend beginnt das Warten. Tage vergehen, dann Wochen, niemand meldet sich. Der Koffer bleibt bei Higuita zu Hause. Für ihn wird jeder Tag zur Belastungsprobe, denn solange niemand anruft, weiß auch niemand, ob das Mädchen überhaupt noch lebt. Doch dann kommt schließlich der Anruf. Higuita wird zu einem Treffen in Medellin bestellt. Und dort wird dann auch das Geld übergeben und im Gegenzug kommt das Mädchen frei. Vieles von dem, was an diesem Tag geschieht, lässt sich heute nicht mehr unabhängig überprüfen. Sicher ist nur, René Higuita fährt das Mädchen nach Hause zu seinen Eltern und dann kehrt er selbst nach Hause zurück. Für ihn scheint der Fall damit glücklich beendet zu sein. Für viele Kolumbianer ist René Higuita danach ein Held, ein Mann, der geholfen hat, wo der Staat versagt hat. Doch genau diese öffentliche Freude wird ihm später zum Verhängnis. Das Mädchen lebt, ihre Familie ist wieder vereint und für René Higuita der Fall eigentlich abgeschlossen. Er glaubt, das Richtige getan zu haben. Er spricht sogar offen darüber. Gegenüber Journalisten beschreibt er die Vermittlung später als eine Aufgabe Gottes.
Es war eine Mission Gottes. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, eine Familie glücklich zu machen.
Genau diese Offenheit wird er aber dann noch bereuen, denn bei den Ermittlungen stößt die Generalstaatsanwaltschaft auf einen weiteren Umstand. René Higuita hat für seine Hilfe Geld erhalten. Nach eigenen Angaben bedankt Carlos Molina sich später mit einer Zahlung von umgerechnet rund $64.000. Für Higuita ist das ein Geschenk, für die Ermittler ist es etwas völlig anderes. Nach kolumbianischem Recht hat er sich nicht mit der Annahme des Geldes strafbar gemacht. Denn nach kolumbianischem Recht gilt, wer aus einer Entführung wirtschaftlichen Nutzen zieht, macht sich strafbar. Und dabei spielt keine Rolle, ob jemand selbst entführt hat oder nur an den Verhandlungen beteiligt war. Entscheidend ist allein, dass jemand an dem Verbrechen verdient hat. Und plötzlich steht René Higuita nicht mehr als Helfer im Mittelpunkt der Geschichte, sondern als quasi Beschuldigter. Im Juni 1993 wird der Nationaltorwart festgenommen wegen dieser Geldzahlung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich an dieser Entführung bereichert zu haben. Für die Ermittler spielt dabei keine Rolle, dass das Entführungsopfer lebend zurückgekehrt ist. Entscheidend ist, Higuita hat Geld angenommen und genau das verbietet eben das kolumbianische Anti-Entführungsgesetz. Es soll verhindern, dass Entführungen zu einem Geschäftsmodell werden. Wer daran verdient, macht sich strafbar, unabhängig davon, auf welcher Seite er steht. Higuita sieht das natürlich völlig anders. Für ihn war das Geld keine Bezahlung für eine Straftat, sondern ein Dankeschön für eine Hilfe, um die er gebeten worden war. Doch Moral und Gesetz folgen eben nicht immer denselben Regeln. 7 Monate verbringt Igita in Untersuchungshaft, ohne dass es zu einem eigentlichen Gerichtsprozess kommt. Igita protestiert, tritt zeitweise sogar in den Hungerstreik, doch die Behörden bleiben hart. Denn für sie geht es längst nicht mehr nur um René Igita. Kolumbien versucht Anfang der 1990er Jahre, jede Form der Zusammenarbeit mit den Drogenkartellen konsequent zu bekämpfen. Und niemand soll denken, dass Nationalhelden plötzlich über dem Gesetz stehen könnten. Aber laut Igitas eigener Schilderung ist da noch was anderes.
Sie sagten zu mir, du musst nicht ins Gefängnis, wenn du uns Pablo Escobar auslieferst.
Igita schildert diese Szene Jahrzehnte später in der Netflix-Doku El Camino del Escorpio. Unabhängig belegen lässt sich dieser Vorwurf nicht. Versteht allerdings, seine Nähe zu Escobar spielte in der öffentlichen Wahrnehmung des Falls von Anfang an eine große Rolle. Anfang Januar 1994 kommt René Igita wieder frei. Nicht, weil er freigesprochen worden wäre, sondern weil die zulässige Dauer seiner Untersuchungshaft abgelaufen ist. Das Verfahren gegen ihn läuft zunächst aber weiter. Erst Monate später werden die schwersten Vorwürfe nach und nach fallen gelassen. Am Ende kommt auch die Justiz zu dem Schluss, dass Igita sich mit dieser Anzeige selbst in Lebensgefahr gebracht hätte. Juristisch bleibt von dem spektakulären Fall deutlich weniger übrig, als viele damals erwartet hatten. Für René Igita kommt diese Entscheidung jedoch zu spät. Während Kolumbien sich auf die Weltmeisterschaft 1994 vorbereitet, fehlt der Nationaltorwart monatelang auf dem Platz. 7 Monate ohne Spielpraxis, körperlich geschwächt vom Hungerstreik und ohne echte Chance, sich noch einmal für den WM-Kader zu empfehlen. Kolumbien reist ohne René Igita als einer der Geheimfavoriten zur Weltmeisterschaft 1994 in die USA. Wenige Monate zuvor hatte die Mannschaft Argentinien in Buenos Aires mit 5:0 deklassiert. Viele Experten trauten ihr sogar den Titelgewinn zu. Doch die WM endet in einer Katastrophe. Kolumbien scheidet bereits in der Vorrunde aus. Nach einer Niederlage gegen Rumänien und einem Sieg gegen die Schweiz braucht Kolumbien gegen Gastgeber USA mindestens einen Punkt. Und in dem Spiel unterläuft Andrés Escobar ein folgenschweres Eigentor. Ausgerechnet dem ruhigen Abwehrchef der Nationalmannschaft. Und 10 Tage später wird er in Kolumbien erschossen. Wahrscheinlich auf Anordnung des organisierten Verbrechens. Wir haben diesem Fall eine eigene Folge von Tatort Sport gewidmet. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bis heute gilt seine Ermordung als Sinnbild dafür, wie eng Fußball, organisierte Kriminalität und Gewalt in Kolumbien damals miteinander verflochten waren. René Igita entgeht einem ähnlichen Schicksal wie Escobar, doch auch sein Leben wird von dieser Zeit für immer geprägt. Bis heute wird René Igita unterschiedlich bewertet. Für die einen war er naiv. Ein Mann, der sich viel zu nah an der Welt der Drogenkartelle bewegte. Viele Kolumbianer sehen in ihm dagegen bis heute jemanden, der half, als andere nicht helfen konnten oder wollten. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo zwischen diesen Urteilen. René Igita überschritt eine Grenze, nicht unbedingt aus krimineller Absicht, sondern weil er glaubte, einem Freund und dessen Familie helfen zu müssen. Der Staat musste dieselbe Tat anders bewerten, denn ein Rechtsstaat kann nicht zulassen, dass Privatpersonen zwischen Entführern und Opfern vermitteln und dafür auch noch Geld annehmen. Genau darin liegt bis heute das eigentliche Dilemma dieses Falls. Moralisch mag Igitas Entscheidung nachvollziehbar erscheinen. Juristisch durfte sie es nicht sein. Und die Vergangenheit ließ ihn auch Jahrzehnte später nicht los. Mehr als 30 Jahre nach der Entführung beschäftigt René Igita die Justiz erneut. Diesmal geht es nicht um eine Entführung, sondern um ein Haus, sein Haus in Medellin. Ein Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Immobilie ursprünglich Teil eines Netzwerks von Strohmännern des Medellin-Drogenkartells gewesen sei. Igita weist jede Kenntnis davon zurück. Er habe das Haus gutgläubig erworben mit dem Geld seiner Fußballkarriere. Dieser Fall erzählt deshalb weniger über René Igita als über Kolumbien, über ein Land, in dem die Grenzen zwischen Fußball, Macht und organisierten Verbrechen in den 1990er Jahren längst verschwommen waren. Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.